Wir haben gestern gesehen, wie das zweite Mosebuch das Thema Rettung so darstellt, dass es uns zuerst zeigt, woraus wir errettet werden müssen, dann wie Gott diese Rettung gewirkt hat und dann als drittes, wozu Gott uns errettet hat. Es wurde uns deutlich, dass die Errettung von Gott ausgeht, dass sie sein Werk ist und dass die Errettung darum zu Gott führt, und zwar einmal in dem Sinn, dass der Errettete, weil es Gottes Werk ist, der Errettung sicher ist, aber auch in dem Sinn, dass der Errettete für Gott fortan leben soll, ja, auch leben will. Wir schlagen jetzt auf Kapitel 13. Mit dem Kapitel 13 beginnt der dritte Teil des Buches, in dem die Frage beantwortet wird, wozu hat Gott uns errettet? Und es wird sogleich eine Antwort gegeben auf die Frage, gleich in den ersten beiden Versen schon, Kapitel 13, Verse 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, heilige mir alles Erstgeborene, was irgend die Mutter bricht unter den Kindern Israel an Menschen und an Vieh, es ist mein. Da haben wir schon eine Antwort auf die Frage. Wir sind errettet worden, von Gott errettet, durch Gott errettet worden, um ihm geheiligt zu sein. Heilige mir alles Erstgeborene. Und dann wird begründet, warum Gott das sagen und fordern kann. Er sagt, es ist mein. Wir sind Kraft der Erlösung sein. Wir sind es ja schon Kraft der Schöpfung. Aber das, was Gott in der Schöpfung an uns gewirkt hat und das Recht, das er als Schöpfer an uns hat, das haben wir ja eben verweigert in der Sünde. In der Erlösung macht er uns zu seinem Eigentum und als seine Erlösten sind wir verpflichtet. Es ist unsere moralische Pflicht, unsere sittliche Pflicht, ihm geheiligt zu leben. Und beachten wir hier im Vers 2 diesen Ausdruck, heilige mir alles Erstgeborene. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Wort vorkommt in diesem Buch. Wir kommen vom Kapitel 12 und im Kapitel 12 haben die Erstgeborenen eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt. Die Erstgeborenen Ägyptens, was war mit ihnen geschehen? Sie waren alle in jener Nacht gerichtet worden. Kapitel 12, Vers 12. Ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, der Herr. Und so wurden in jener Nacht alle Erstgeborenen in Ägypten gerichtet. Als Gott die Erstgeborenen Ägyptens richtete, richtete er damit ganz Ägypten. An den Erstgeborenen richtete er ganz Ägypten. Wir verstehen das, wenn wir folgende Ausdrücke beachten, die verwendet werden über die Erstgeborenen, Psalm 78. Vers 51. Psalm 78, Vers 51. Er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams. Die Erstgeborenen, das waren die Erstlinge der Kraft. Das ist eine dichterische Formulierung für die Tatsache, dass im Erstgeborenen der Ägypter all seinen Ehrgeiz und all seinen Lebenssinn, all seine Ambitionen zusammenfasste. Im Erstgeborenen lebte nämlich der Ägypter weiter. Die Ägypter waren ja gute Materialisten, und als gute Materialisten glaubten sie nicht an ein persönliches Weiterleben, zwar schon, hatten zwar schon irgendwelche okkulten Vorstellungen, aber for all practical purposes, wie der Engländer sagt, glaubten sie nicht daran. Aber sie glaubten daran, dass ihr Name im Sohn hier in dieser Welt weiterlebt. Und dass die Ägypter eigentlich nicht glaubten an ein Jenseits, das beweisen ja ihre Grabmäler. Die haben ja Grabmäler gebaut für die Ewigkeit, um sich in dieser Welt ewig zu machen. Die Pyramiden, die stehen ja heute noch nach Jahrtausenden. Und das zeigt, dass für den Ägypter diese Welt alles war. Er lebte nur für diese Welt. Und darum war es für den Ägypter so wichtig, einen Sohn zu haben. Und in diesem erstgeborenen Sohn lebte er selbst weiter. Er sollte all das weiterführen, weitertragen, wofür er sein Leben lang gearbeitet hat und sich aufgehäuft hatte. Und so denken ja heute auch sehr viele. Wenn man Menschen fragt nach dem Sinn des Lebens, dann sagen viele und meinen, sie seien dann ungeheuer tugendhaft, ich lebe, damit es meine Kinder einmal besser haben. Schön und nett, aber wenn das alles ist, das ist Sünde vor Gott. Denn dazu leben wir nicht, dass wir und irgendjemand es besser hat hier auf Erden. Dazu hat Gott uns weder erschaffen und uns schon gar nicht erlöst. Nun, die Ägypter lebten nur für das Diesseits. Und in den Erstlingen, in ihren Erstgeborenen, da konzentrierten sich alle ihre Hoffnungen, ihr ganzer Lebenssinn. Und alles darum, Gott den Ägyptern in jener Nacht ihre Erstgeborenen nahm, da nahm er ihnen alles. Da brach Ägypten das Rückgrat. Und so steht, viermal steht in den Psalmen, dass Gott die Erstgeborenen Ägypten schlug. Und in Psalm 136 wird es folgendermaßen formuliert. Psalm 136 im Vers 10. Psalm 136, Vers 10. Den, der Ägypten schlug, an seinen Erstgeborenen. Hier wird es direkt gesagt. Gott schlug Ägypten an den Erstgeborenen. Das heißt, dass er damit ganz Ägypten schlug. Da nahm er ihnen alles. Nun, das war natürlich Gottes gerechtes Gericht über ein Volk, das mit seinem König gesagt hatte, wer ist der Herr, auf dessen Stimme ich hören sollte? Gott hat keine Forderungen an mich. Ich gehöre mir, das Leben gehört mir. Ich mache mit meinem Leben, was ich will. Und ich richte mich so ein, wie ich will. Und ich habe meine Ziele, die will ich verwirklichen. Und da redet mir niemand rein. Und dann nahm ihnen Gott alles, wofür sie gelebt hat. In jener Nacht. Die Erstgeborenen. Und dann zog Israel aus. Und eigentlich hätten die Erstgeborenen Israels genauso in Ägypten gerichtet werden müssen. Und ein jeder Vater und eine jede Mutter in jener Nacht, als sie diese Worte hörten, heilige mir alles Erstgeborene, es ist mein, dann verstanden sie unmittelbar, wie gerecht, wie richtig diese Forderung war. Gott hat unseren Erstgeborenen geschont, er hätte ihn richten müssen. Fortan soll er ihm leben, diesem großen, gnädigen Gott. Ja, und überhaupt, ganz Israel heißt ja der Erstgeborene Gottes. 2. Mose 4, Vers 22. 2. Mose 4, Vers 22. Du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Israel heißt also der Erstgeborene Gottes. Und so bedeutet auch für Israel, was für Ägypten galt, als Gott den Ägyptern den Erstgeborenen nahm, nahm er ihnen alles. Als die Israeliten die Erstgeborenen auslieferten, lieferten sie alles aus. Im Neuen Testament wird an einer Stelle von der Gemeinde gesagt, dass die Gemeinde aus lauter Erstgeborenen besteht. In Hebräer Kapitel 12, Vers 23. Hebräer 12, Verse 22 und 23. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Alle Erstgeburt ist mein. Wir sind erlöst worden, um fortan dem Herrn zu leben. 1. Korinther 6, Vers 20. Wir müssen den letzten Satz des 19. Verses auch noch lesen. Darum lesen wir diese beiden Verse, 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Und um was für einen Preis? Das ist die ganz zwingende Folgerung der Errettung. Und schlagen wir jetzt diesen Vers auf, den wir uns gestern Abend zum Schluss noch in Erinnerung riefen. Römer 12. Römer 12, Vers 1. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Das ist euer vernünftiger Dienst, euer logischer Dienst. So kann man das griechische Wort geradezu übersetzen. Logisch. Die Erstgeborenen selbst, die in jener Nacht auszogen, die haben das unmittelbar empfunden. Ich wurde geschont, verschont. Und darum will ich fortan ihm, meinem Retter Gott, leben. Dazu hat Gott uns errettet. Das ist das Erste, was uns hier gesagt wird. Wenn wir im Folgenden von Gottes Führung und Erziehung seines Volkes lesen, dann können wir das auch so jetzt weiterfolgern. Gott führt und erzieht uns so, damit wir das tun, was er hier sagt. Er besteht einfach drauf. Es ist mein. Und er wird uns dazu erziehen und uns dazu bringen, dass wir für ihn leben. Dass wir die eigenen Pläne, unseren eigenen Ehrgeiz abgeben. Wirklich abgeben. Und sagen, du hast mich für dich erkauft, damit du fortan bestimmest. Lesen wir jetzt weiter, wie dieses Kapitel den Gedanken des Wozu wir errettet worden sind weiterführt. 2. Mose 13, von Vers 3 an. Und Mose sprach zu dem Volke: Gedenket dieses Tages, an welchem ihr aus Ägypten gezogen seid, das im Hause der Knechtschaft, denn mit starker Hand hat der Herr euch von hier herausgeführt, und es soll nichts Gesäuertes gegessen werden. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich bringt in das Land der Kanaaniter und der Hethiter und Amoriter, der Heviter und der Jebusiter, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat halten. Wie hängt das mit diesem ersten Gebot, das gegeben wurde, zusammen? Heilige mir alles Erstgeborene, es ist mein. Und nachher folgt hier die Anweisung, das Gedächtnis der Errettung aus Ägypten Jahr für Jahr zu feiern. Wir können die Abfolge der Gedanken wie folgt zusammenfassen. Aus der so großen Errettung ergibt sich ganz zwingend, dass wir uns selbst Gott ausliefern. Dann, das Gedächtnis dieser so großen Errettung erneuert die Hingabe. Darum will Gott, dass wir dieser großen Errettung seines Werkes gedenken. Denn das erneuert die Hingabe, und darum wird im Anschluss an diese Aufforderung, das Gedächtnis der Errettung zu halten, noch einmal gesagt, und alles Erstgeborene gehört mir. Lesen wir jetzt die Verse weiter. Verse 6 und folgende: 7 Tage sollst du Ungesäuertes essen, am 7. Tag ist ein Fest dem Herrn, die 7 Tage soll Ungesäuertes gegessen werden, nicht soll Gesäuertes bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig bei dir gesehen werden in allen deinen Grenzen. Und du sollst deinem Sohn an selbigen Tage kundtun und sprechen, es ist um des Willen, was der Herr mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Eben Gedächtnis. Und es sei bei dir zu einem Zeichen an deiner Hand, zu einem Denkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Munde sei. Das Gedächtnis dient eben der Erneuerung der Hingabe. Und dann, und du sollst diese Satzung beobachten in ihrer bestimmten Zeit von Jahr zu Jahr, und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter bringt, so wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du dem Herrn alles darbringen, was die Mutter bringt. Jetzt wird das wieder gesagt. Alles Erstgeborene gehört mir. Das Gedächtnis an die so große Rettung erneuert die Hingabe. Darum werden wir ja auch im Neuen Testament wiederholt aufgefordert zu gedenken. Ich las gerade heute Morgen den Epheserbrief in Kapitel 2. Dort sagt Paulus: Deshalb, ihr Nationen, seid eingedenk. Erinnert euch dessen, wer ihr wart, was Gott an euch getan hat und wer ihr jetzt seid deswegen. Erinnert euch daran, seid eingedenk. Und der Herr sagt, dass wir zu seinem Gedächtnis zusammenkommen. Dies tut zu meinem Gedächtnis, wer er ist und was er getan hat. Das erneuert die Hingabe. Lesen wir jetzt diese Verse weiter. Verse 13 bis 16. Und jedes Erstgeborene des Esels sollst du mit einem Lamme lösen. Und wenn du es nicht lösest, so brich ihm das Genick. Und jedes Erstgeborene des Menschen unter deinen Söhnen sollst du lösen. Und es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was ist das? So sollst du zu ihm sagen, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt, aus dem Hause der Knechtschaft. Und es geschah, da der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, tötete der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeburt vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Viehes. Darum opfere ich dem Herrn alles, was die Mutter bricht. Die männlichen und jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich, und es sei zu einem Zeichen an deiner Hand und zu Stirnbändern zwischen deinen Augen, denn mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt. Viermal steht in diesem Kapitel, mit starker Hand hat der Herr uns aus Ägypten herausgeführt. Wir haben diese Kapitel nicht gelesen. 2 bis 12. Dort sehen wir, wie Gott mit starker Hand Errettung wirken musste. Das heißt, er musste Widerstand überwinden. Großen Widerstand überwinden. Hier wird vom Widerstand gesprochen, den er überwinden musste, um Pharao niederzuringen, damit Pharao dieses Volk ziehen lasse. Die Kapitel zeigen uns aber, wenn wir die Kapitel 3, 4, 5, 6 lesen, die zeigen uns, dass Gott nicht nur beim Pharao Widerstand überwinden musste, um Errettung zu wirken. Er musste bei Mose Widerstand überwinden. Er musste beim Volk Widerstand überwinden und er wird es wieder tun müssen. Und das zeigt uns, dass die Errettung wirklich Gottes Werk ist und sein muss. Denn überließe Gott uns und selbst. Wir würden ja diesen Widerstand nie aufgeben. Warum muss Gott Widerstand überwinden? Weil wir ihm und seinem Retter willen immer etwas entgegensetzen. Die Sünde in uns, die Sünde in der Welt, der Fürst dieser Welt, aber auch unser eigenes Fleisch widersetzt sich Gottes Retterwillen und so muss er mit starker Hand Rettung wirken. Es ist wirklich sein Werk. Und das soll uns bewusst machen, dass wir ihm und seiner Gnade alles verdanken. Und wenn wir das richtig verstehen, ja, dann werfen wir uns vor diesem großen Gott nieder und wollen fortan nichts anderes mehr als ihm zu leben. Diesem gnädigen Gott, der mich nicht gehen ließ und mich nicht mir selbst überließ. Denn hätte er es getan, ich säße noch in der Finsternis. Ich liebte ja die Finsternis und die Sünde und das Böse und ich verabscheute das Licht. Mit starker Hand hat er uns herausgeführt. Vergiss es nicht. Das Gedächtnis an die Errettung erneuert die Hingabe und daraus ergibt sich jetzt als drittes, das ist das dritte Große, von dem dieses Kapitel spricht, die Verse 17 bis 22. Ja, ich fragte gestern schon, vielleicht können wir für heute Abend oder morgen einen Hellraumprojektor oder Tagslichtprojektor. Ja, macht nichts. Dann kann ich euch einfach so in einer Aufstellung das zeigen, den Aufbau dieses Kapitels und auch der folgenden Kapitel. Also zuerst in diesem Kapitel, als Folge der so großen Errettung, Hingabe. Dann das Gedächtnis an die so große Errettung, erneuerte Hingabe. Und drittens, ein Gott, dem ich mit so großer Errettung errettet hat, sollte ich dem nicht willig folgen? Jetzt kommt Führung. Ihm folge ich gern. Wenn er das für mich getan hat, wenn er mich in so überraschender Weise geschont und gerettet hat, so nie Erwartetes getan hat, ja, dann kann er nur Gutes wollen. Und dann kann es nicht so Gutes und Glückliches geben, wie ihm zu folgen. Ja, ihm folge ich gern. Und so gibt sich als drittes in diesem Kapitel Führung, Verse 17 bis 22. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott. Hier steht das Wort zum ersten Mal. Gott führt. Gott führte sie nicht den Weg durch das Land der Philister, wiewohl er nahe war, denn Gott sprach, damit es das Volk nicht gereue, wenn sie den Streit sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Und Gott führte das Volk herum den Weg der Wüste des Schilfmeeres Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Vers 20. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste, und der Herr zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Des Tages wich nicht die Wolkensäule, noch des Nachts die Feuersäule vor dem Volk. Das Erste, was uns klar sein muss, ist, dass wir Führung brauchen. Und darum sind wir dankbar dafür, dass Gott uns führt. Hätte Gott es den Israeliten jetzt selbst überlassen, jetzt selbst zu sehen, wie sie den Weg finden ans Ziel, sie wären nie angekommen, nie. Gott hat uns errettet, er hat uns erlöst, er hat alles für uns getan und jetzt führt er uns. Wir brauchen Führung. Wir kommen ohne ihn nicht durch diese Welt. Warum nicht? Warum brauchen wir Führung? Wir sind den Weg noch nie gegangen, keiner von uns. Nicht einmal John Bunyan ist den Weg gegangen. Aus dieser Welt in die Welt kommender Seligkeit. Er hat das zwar wunderbar beschrieben, aber ist klar, er beschreibt das auch noch als jemand, der sich führen ließ und in diesem Buch er beständig zeigt, wer und was uns führt. Ja, wir brauchen jemanden, der uns führt, weil wir den Weg noch nie gegangen sind. Noch gar nie. Ich weiß noch gut, vor ein, dreiviertel Jahren war ich das erste Mal in Russland. Da war ich so dankbar, dass jemand da war am Flughafen und auf uns wartete, meiner Tochter, zusammen war ich dort. Denn man ist in Russland verloren, wenn man kein Russisch kann. Und man ist in Moskau total verloren, wenn man kein Russisch kann. Denn in der Metro werden alle Stationen noch auf Russisch, ja gut, sind sowieso Namen, aber auch irgendwelche Anweisungen, Umsteigen und so weiter, nur auf Russisch gegeben und nur in diesem unmöglichen, grässlichen Alphabet, das kein Mensch lesen kann. Also man ist in diesem Land verloren. Verloren, wirklich. Es kann niemand Deutsch, kann niemand Englisch, kann niemand Französisch, kann niemand eine zivilisierte Sprache. Man ist verloren. Und so war ich so dankbar, jemand hier zu haben, der Russisch konnte und der die Stadt kannte und der uns vom Flughafen durch dieses Gewirr der Metro führte an den Bahnhof und in den Zug und alles wunderbar. Und man vertraut sich gerne jemandem an, der den Weg kennt. Und so brauchen wir Führung und wir sind dankbar, dass Gott uns diesen Weg führt, den wir nie gegangen sind. Keiner von uns gegangen ist. Und zudem ist es ein Weg, auf dem beständig und überall Gefahren und Feinde lauern, die uns daran hindern wollen, das Ziel zu erreichen. Wir brauchen also auch Schutz, Führung und Schutz. Und das gibt Gott seinem Volk. Und weil er uns führt, dürfen wir gewiss sein, wir kommen da an, am Ziel, das er für uns bestimmt hat. Aber das Großartige und das Wunderbare ist, dass Gott uns nicht allein so führt, dass wir sicher am Ziel ankommen, sondern er führt uns auch so erstens, dass wir diesen Weg auch zu gehen vermögen. Er überfordert uns nicht. Zweitens, er führt uns so, dass wir durch den Weg, den wir gehen mit ihm, für das Ziel erzogen werden. Und das ist beides ein Beweis seiner unendlichen Weisheit. Wie er das kann, uns so führen, dass wir nie überfordert werden. Es hat euch keine Versuchung ergriffen als eine menschliche. Und was für eine Versuchung auch kommt, Gott wird immer den Ausweg schaffen, damit wir sie tragen können. Immer. Erstens das. Und dass er das kann. Welche Weisheit steht dahinter? Ja, und dass er darüber hinaus uns so führt, und solche Wege führt, über solche Stationen führt, durch solche Erfahrungen führt, dass wir erzogen werden für das Ziel. Denn wir müssen für das Ziel passend gemacht werden. Das, was hier gleich am Anfang steht, alles Erstgeborene ist mein. Damit wird schon ausgedrückt, was am Ende des Weges der Fall sein wird, dann wird unser Wille in Gottes Wille vollständig aufgegangen sein. Und das wird Himmel sein. Das ist Himmel. Ein walisischer Erweckungsprediger, Zeitgenosse, im gleichen Jahr geboren wie Georg Whitfield, er lebte und arbeitete fast sein ganzes Leben in Wales, er war zeitweise auch in London, ein gewisser Howell Harris. Dieser Howell Harris schrieb einmal in sein Tagebuch, I have found that doing my Lord's will is heaven for me, be it what it will. Ich habe gefunden, dass den Willen des Herrn zu tun für mich der Himmel ist, sei dieser Wille auch, was er wolle. Das ist der Himmel. Und darum wird der Himmel ein Ort der Glückseligkeit sein, weil dort nur ein Wille regiert. Und darum ist diese Erde ein Tränental, weil hier unzählige Willen in Widerspruch stehen zu diesem einen Willen. Und darum ist Kampf. Und darum ist Geschrei und Gezerre und Beißen und Treten und Weinen und Heulen. Genau deshalb. So wird Gott uns also erziehen auf dem Weg, dass wir am Ende in Gottes Willen vollständig ergeben sind, dass unser Wille sich in Gottes Willen verliert. Und er wird uns so führen, dass das bei uns in zunehmendem Maß so wird. Am Ende des Weges werden nur Gehorsame sein. Im Himmel werden keine Widerspenstigen sein. Ganz sicher nicht. Ich glaube, dass die Errettung aufgrund göttlicher Erwählung geschieht. Ich glaube, dass sie geschieht aufgrund von Gottes Gnade. Ich bin wirklich davon überzeugt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass im Himmel nur solche sein werden, die Gottes Willen ergeben sind. Und Gott wird uns dazu erziehen, dass wir uns seinem Willen unterwerfen. Und ihm und seiner Ehre und seiner Herrlichkeit leben. Daran erkennt man ja die Erwählten Gottes. Dass sie Wonne haben an Gottes Willen. Er führt sie und erzieht sie gleichzeitig für das Ziel. Beachten wir jetzt das, was ich vorhin schon nannte, er überfordert uns nie, Vers 17. Als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, wiewohl er nahe war. Das zeigt uns schon, dass Gott uns andere Wege führt, als wir uns ausgedacht oder ausgesucht hätten. Wir suchen ja meistens den nächsten Weg oder den bequemsten Weg, einfach den Weg, der uns irgendwie am ehesten behagt. Wenn man eine Wanderung machen muss und man hat eine Karte, dann wägt man ab, ja, wir können auf zwei Wegen den Berg erreichen und dann wägt man Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Der hier ist kürzer, dafür mehr schwitzen, der ist länger, dafür weniger schwitzen, ja, was wollen wir? Und irgendwie entscheidet man sich für das, was einem am ehesten behagt. Nehmen wir den etwas längeren, können wir ein bisschen plaudern dabei. Oder die anderen sagen, nein, kurz und mit Schweiß, aber dafür haben wir es bald hinter uns, ist mir lieber. Wir wählen es uns so, wie es unser Wesen behagt. Und hier steht, Gott führte sie nicht den nächsten Weg. Den bequemsten Weg oder einfachsten Weg oder den naheliegendsten Weg. Sondern er führt sie einmal so, das ist das Erste, was wir hier sehen, dass sie durch den Weg nicht überfordert werden. Wir werden noch sehen, dass der Weg für das Volk Gottes nicht leicht ist. Und dieser Weg geht ihnen immer wieder gründlich gegen den Strich. Aber hier wird uns deutlich gemacht, Gott führt sein Volk nicht so, dass es verschmachtet und umkommt, sondern er führt das Volk so, dass es den Weg gehen kann, und er führt es so, dass es davor bewahrt werden soll, nach Ägypten zurückzukehren. Das ist ja auch so ein Zeugnis über die Natur des Menschen. Man müsste doch eigentlich erwarten, ja, Israel wusste ja, wie es in Ägypten war, und jetzt sind sie errettet worden. Jeder Gedanke ist doch ihnen fern, fortan je wieder zurückzuwollen nach Ägypten. Müsste man denken, aber es ist nicht so. Und wir wissen, dass an uns selbst, dass in uns etwas ist, das uns beständig zurückziehen will. Zurück in das Leben des Eigenwillens. Zurück in das Leben der eigenen Ideen und Wünsche und eigenen Lüste. Es ist beständig etwas da. Und so muss Gott uns führen in einer Weise, dass dieser Zug, obwohl er immer da ist, dass er letztlich doch überwunden wird. Und wir ihm nicht gehorchen und am Ende wieder dort sind, wo wir waren. Sondern am Ende doch dort sind, wo Gott uns haben will. Und dann steht im Vers 21 und im Vers 22 stehen die beiden Dinge, die beiden hauptsächlichen Dinge, die Gott beidens ergibt im Licht. Er geht vor dem Volk her und er gibt im Licht. Nun, wir würden vielleicht denken, es genügt doch, dass Gott dem Volk Licht gibt. Hätte doch genügt, Gott hätte dem Volk einfach Licht gegeben, Unterweisung, das und das und das, so und so und so, und jetzt geh. Sie wären nie angekommen. Es genügt uns nicht nur das Licht, wir brauchen auch seine persönliche Gegenwart. Beides. Und so zieht er vor ihnen her. Und leuchtet ihnen den Weg. Nun, wir werden gleich sehen in Kapitel 14 und in Kapitel 15, dass Gott dieses Volk auch sehr unbequeme Wege führt, Wege, die sie sich wirklich nicht selbst ausgesucht hätten. Wirklich nicht. Das sucht sich niemand aus. Da könnte man ja versucht sein, sich aufzulehnen und zu sagen, dass das eigentlich schon allerhand sei, was Gott uns da zumutet. Dass er auf seinem erhabenen himmlischen Thron sitzt, umgeben von Myriaden von Engeln, die ihn anbeten, und er lässt uns hier unten schwitzen. Das ist etwas ungeheuer Verdrießliches, wenn man für irgendjemanden oder im Auftrage jemandes arbeiten muss oder Wege gehen muss, wo man weiß, der selber rührt nie einen Finger. Soldaten wissen, wie es ist, wenn sie im Schützengraben liegen, im Dreck, in der Kälte, in den Gefahren und Befehlshaber sich nie zeigen an der Front. Einfach Direktiven geben aus dem warmen Unterstand und aus der Sicherheit. Das ungeheuer Frustrierendes. Da kommt irgendwann einmal der Tag, wo der Soldat sagt, das macht nicht mit. Das macht nicht mit. Da gehe ich nicht hin. Die sollen selber gehen. Und dann wirft man die Waffe weg. Das war übrigens im Sechstagekrieg ein, vielleicht das Hauptgeheimnis des, der ungeheuren Schlagkraft der militärischen Armee. Der Sinai-Feldzug war also wirklich ein Paradestück von eines intelligent und wirksam geführten Feldzuges, also Militärexperten in aller Welt haben den Sinai-Feldzug nachher studiert und sich darüber verwundert, wie das möglich war. Und eines, wahrscheinlich der Hauptfaktor zu dieser ungeheuren Schlagkraft war, dass, ich habe das gelesen in einem Buch von einem israelischen Militärhistoriker, Nadav Safran hieß der, und er schreibt dort, dass der Befehl eines israelischen Offiziers lautete nicht los vorwärts, sondern mir nach. Und entsprechend hatten die Israeli dreimal mehr, also prozentual dreimal mehr gefallene Offiziere als die Ägypter. Denn bei den ägyptischen Offizieren lautete der Befehl, los, vorwärts. Aber die wollten nicht gehen. Man geht nicht gerne, wenn einer hinter dir steht und dich tritt und sagt, los, vorwärts. Aber wenn man sagt, mir nach, und du siehst, der geht selber und tritt dem Feind entgegen, dann folgst du ihm gern nach. Ja, dann schämst du dich sogar, ihm nicht zu folgen. Und so wissen wir, der Herr ist uns vorangegangen. Es gibt keine Not, es gibt keine Versuchung, es gibt keine Last, die der Herr uns auferlegt, die der Herr selbst nicht getragen hat und durchgegangen ist. Nichts. Er ist in allem versucht worden. In allem. Und dabei hat er unendlich tiefer empfunden, als wir empfinden können. Seine Seele war ja nicht wie unsere Seele durch die Sünde roh. Wir sind ja roh geworden durch die Sünde und darum sind unsere Empfindungen auch sehr stumpf. Der Herr hat doch seelischen Schmerz unendlich tiefer empfunden als wir. Hat die Bitterkeit des Hohnes der Menschen und der Undankbarkeit unendlich tiefer empfunden, als wir es empfinden können. Und er ist dahin durchgegangen, durch alles. Und hat am Ende, hat er etwas auf sich genommen, was wir nie erleiden müssen. Wir müssen nie das Gericht Gottes über die Sünde tragen. Und da ist er hindurch allein. Und weil er hindurch ist überall, darum folgen wir ihm gern. Darum folge ich ihm gern. Ja, dir folge ich gern. Und ich sehe seine Spuren, er ist auch hindurch. Und dieses Wissen brauchen wir. Der Herr ist der Führer seines Volkes und aus der Führer seines Volkes nennt er sich im Alten und im Neuen Testament Hirte. Was für ein Hirte? Oder Hirte von was für Tieren? Kuhhirte oder Schafhirte? Ist das entscheidend? Ja, Schafhirte, interessanterweise. Er vergleicht sich mit einem Schafhirten. Johannes Kapitel 10. Johannes Kapitel 10. Vers 2, wer durch die Tür eingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Also er führt. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Der Schafhirte geht vor den Schafen her, der Kuhhirte nämlich nicht. Es ist ja verschieden in verschiedenen Ländern. In der Schweiz ist es so, dass die Bauern, die treiben die Kühe am Morgen oder lassen die Kühe am Morgen aufs Feld zum Grasen und abends wieder zurück in den Stall. Im Norden, wo ich herkomme, ist es anders, bleiben die Kühe draußen den ganzen Sommer. Und dann kann man das so in der Schweiz beobachten, wie am Abend die Bauern die Kühe in den Stall zurücktreiben. Die gehen nicht von den Kühen her und die Kühe folgen ihnen. Sondern die treiben die Kühe mit einem Stock, manchmal zwei, drei. So ein richtiger Bauernlümmel und der Bauer selbst mit einem Stock so, los, wird's bald, hü, da rein. Und dann stechen sie die Kühe, manchmal treten sie sogar. Kühe treibt man vor sich her. Und Kuhhirten, die heißen ja auf Englisch Cowboys, ja, das sind interessanterweise die bewunderten Helden. Man hört nicht so viel davon, dass Schafhirten irgendwelche bewunderten Helden sind. Sondern die Cowboys, die Kuhhirten, die treten eben entsprechend auf. Breitspurig und bewaffnet. Und ein Kuhhirte, der treibt eine Herde auch über Wege, die er selber nie gehen würde, nie. Treibt sie durch Flüsse hindurch, die müssen einfach durch. Wo er selber nie hindurchgeht. Ein Schafhirte macht das nie mit Schafen. Der Schafhirte geht immer voran und die Schafe folgen ihm nach und gehen einen Weg, wo der Hirte gegangen ist. Das ist wirklich so, man kann das beobachten. Ich war ein halbes Jahr im Norden Pakistans, in Ausläufern des Hindukusch, und dort habe ich fast jeden Tag gesehen, wie Schafhirten kamen und gingen. Und die sind immer der Herde vorangegangen. Und die hatten alle einen besonderen Ruf und haben immer so diesen Ruf ausgestoßen, während sie gingen. Und die Schafe gingen immer hinter ihnen her. Und die hatten nie Sorge, wenn sie hinter dem Hirten hergingen. Von den Ägyptern heißt es interessanterweise, dass ihnen die Schafhirten ein Gräuel waren. 1. Mose 46, Vers 34. Den Ägyptern haben die Schafhirten keinen Eindruck gemacht. Die fanden das irgendwie erbärmlich, so ein Schafhirte ist doch nichts. Die Ägypter aber waren Kuhhirten. Und es gibt sehr viele Darstellungen von Kühen auf den ägyptischen Reliefs. Von Schafen kaum. Und so heißt es in 1. Mose 46, Vers 34, alle Schafhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Ägypten oder die Welt versteht das nicht, was der Herr Jesus ist, ein Führer, der den Seinen in allem vorangeht. Aber so ist der Führer des Volkes Gottes. Er zog vor ihnen her. Und dann die Wolkensäule und die Feuersäule, die ihnen Licht gibt. Tags die Wolkensäule. Wir fragen uns, wozu braucht es eine Wolkensäule? Am helllichten Tag ist ja hell. Leute, brauchen wir doch kein Licht. Und genauso denkt der Mensch, ja, ich habe doch selber Verstand genug. Ich brauche doch niemanden, der mich lehrt. Das Licht der Natur genügt nicht. Wir brauchen Licht von oben, göttliches Licht. Das natürliche Licht des Verstandes genügt nicht, um Gott und seine Wege und seine Absichten zu verstehen und zu erkennen. Wirklich nicht. Das war ja der Trugschluss des ganzen Rationalismus, der dieses Zeitalter einläutete, dass man die Aufklärung nennt, oder auf Französisch les Lumières, die Lichter. Und man sagt, so jetzt sind endlich die Lichter angezündet worden. Jetzt haben wir gelernt zu denken und Verstand zu gebrauchen. Dabei sind dort erst die Lichter richtig ausgegangen. Ja, weil man sagte, wir brauchen kein Licht der Offenbarung, keine Bibel und all das. Der unmündige Mensch brauchte das, aber Aufklärung, das ist ja die Befreiung des Menschen von seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, Vermöge der Vernunft. So hat es Kant umschrieben. Nein, das Licht der Natur genügt nicht. Und so braucht das Volk Gottes, so braucht der Mensch die Wolkensäule, die am Tag leuchtet. Licht von oben. Gottes Wort, Gottes Weisheit, Gottes Geist und nachts Feuer. Jetzt kommen wir zurück auf dieses Feuer, von dem wir gestern Abend redeten. Feuer erinnert uns an Gottes Gericht über die Sünde, an Gottes Gericht über das Böse. Nun, wir können uns ja fragen, warum ist denn in dieser Welt überhaupt dunkel? Ja, des Bösen wegen. Ja, warum ist denn Böses in dieser Welt? Und dann können wir anfangen, hier Fragen zu stellen, und meistens bedeuten diese Fragen auch ein Hinterfragen Gottes. Warum denn Gott etwas zugelassen hat? Warum denn Böses? Und so weiter. Und solange wir so denken, auch mit diesem Widerspruch im Herzen, wird es finster bleiben. Und hier sehen wir, dass das Licht, das uns in der Sitte, in der moralischen Nacht dieser Welt leuchtet, das Böse hat diese Welt finster gemacht, das Licht, das uns in dieser Finsternis leuchtet, ist das Wissen, Gott hat das Böse gerichtet. Und dann hören alle Fragen auf, dann hören wir auf, Gott zu hinterfragen, warum denn Gott das Böse zugelassen hat und so weiter. Das sind Fragen, die uns nicht zustehen, aber wir können sehen, Gott hat das Böse gerichtet. Und wie hat er es gerichtet? Er hat es gerichtet an seinem Sohn. Und das ist der endgültige und überwältigende Beweis dafür, dass Gott nicht der Urheber des Bösen ist und dass Gott nicht Böses will. dass das Böse, also irgendetwas sein muss, wie auch immer, das mit den Menschen zusammenhängt. Etwas vom Menschen Verschuldetes. Und so bekomme ich einmal dieses grundlegend notwendige Licht über die Tatsache des Bösen und der Finsternis in dieser Welt. Gott hat das Böse und damit den Ursprung aller Finsternis gerichtet an seinem Sohn. Und dieses Wissen wird mir Licht in einer Frage, welche unzählige Menschen in Finsternis gestürzt hat. Aber es wird mir auch zum Licht, zum moralischen Licht, das mir leuchtet. Denn die Feuersäule erinnert das Volk Gottes beständig daran, dass Gott Sünde richtet. Er hat sie gerichtet am Stellvertreter. Und das Volk Gottes muss lernen, die Sünde so zu beurteilen, wie Gott sie beurteilt. Mit Gott das Böse zu richten. Im Selbstgericht, in der Verurteilung des Bösen, in der Absonderung vom Bösen. So führt uns Gott. Die neutestamentlichen Lehrbriefe sind ja voll davon. Genau so führt uns Gott. Flieht den Götzendienst, flieht die Hurerei, indem wir die Sünde verurteilen, die Sünde an uns richten, indem uns gezeigt wird, Gott hat die Sünde an Christus, in seinem Fleisch, an seinem Fleisch gerichtet. Er hat dich gerichtet, dein Fleisch gerichtet, dein Böses verurteilt, gerichtet. Und wir lernen mit Gott sein Urteil über das Böse in uns und das Böse in der Welt sprechen und uns davon absondern. So führt uns Gott. Die Wolkensäule und die Feuersäule. Und seine persönliche Gegenwart. Und so wird in diesen Versen 17 bis 22 einmal zusammengefasst all das, was in Gottes Führung seines Volkes enthalten ist. Wie er führt, welche Mittel er verwendet, um zu führen, mit welcher Absicht er führt, zur Erziehung seines Volkes führt, um sein Volk für die Bestimmung und die Berufung passend zu machen. Jetzt machen wir hier eine Pause.